Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
In Beirut gehen Sicherheitskräfte bei wichtigen Gebäuden in Stellung. Die zerstrittenen libanesischen Parteien scheitern wohl auch beim letzten Versuch, einen Staatspräsidenten zu wählen. Vor Bundesstrafgericht steht der Prozess zur Suva-Affäre vor dem Abschluss. Die Verteidiger fordern Freisprüche für die Hauptangeklagten. Wohnen wird im kommenden Jahr in der Schweiz teurer. Höhere Hypothekarzinsen und steigende Nebenkosten summieren sich. Und um 13 Uhr die Weltwirtschaftsküche. Der Dollar taucht, der Ölpreis steigt, die Börsenkurse rutschen. Alles schaut gebannt auf die Wall Street. Jens Korte beobachtet in New York, wo Börse und Wirtschaft hinsteuern. Der Börsenberichterstatter ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Loy.
In der libanesischen Hauptstadt Beirut haben kurz vor dem Ende der Amtszeit des libanesischen Präsidenten laut Tausende von Soldaten und Polizisten vor wichtigen Gebäuden Stellung bezogen. Heute Mittag versucht das zerstrittene libanesische Parlament noch einmal einen neuen Präsidenten zu wählen. Dieser muss gemäß der Verfassung ein Christ sein. Die Opposition, angeführt von der schiitischen Hisbollah, will die Wahl boykottieren. Nötig ist eine Zweidrittelsmehrheit. In der südafghanischen Provinz Kandahar sind 7 Polizisten getötet worden. Laut Behördenangaben köpften Taliban-Kämpfer die Polizisten. 6 weitere Polizisten wurden demnach beim Angriff auf einen Polizeiposten verschleppt. Die betroffene Einheit sei erst kürzlich stationiert worden, um nach Aufständischen zu suchen. In Nordindien sind bei mehreren Explosionen mindestens 10 Juristen ums Leben gekommen. Die Explosionen ereigneten sich alle vor Gerichtsgebäuden. Die Anwälte des Unionsstaates Uttar Pradesh hatten zuvor beschlossen, keine Terroristen mehr vor Gericht zu verteidigen. Dies wird als möglicher Grund der Anschläge gesehen. Im Suva-Prozess fordern die Verteidiger Freisprüche für die beiden Hauptangeklagten. Beim Verkauf von Liegenschaften der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt sei es zu keinen strafrechtlich relevanten Vergehen gekommen. Die Bundesstaatsanwaltschaft verlangt für den ehemaligen Immobilienchef der Suva und einen Makler Haftstrafen von je 4 Jahren. Sie wirft ihnen vor, 8 Suva-Liegenschaften viel zu billig verkauft und sich dabei persönlich bereichert zu haben. Damit hätten sie sich des gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gemacht. Die Immobiliengeschäfte sind inzwischen rückgängig gemacht worden. Die Mailänder Staatsanwaltschaft erhält aus der Schweiz weitere Bankunterlagen für ihre Ermittlungen gegen die Mediengruppe des italienischen Oppositionsführers Berlusconi. Das Bundesgericht hat laut der Bundesanwaltschaft die letzten Beschwerden gegen die Rechtshilfe abgewiesen. Es geht um Dokumente zu Bankkonten mit einem Betrag von rund 150 Millionen Franken, die in der Schweiz seit 2 Jahren gesperrt sind. Die Bundesanwaltschaft hat in dieser Angelegenheit auch ein eigenes Verfahren eröffnet, wegen Verdachts auf Geldwäscherei. Es geht um mutmaßliche fiktive Käufe und Verkäufe von Fernseh- und Filmrechten. Ungefähr 8 von 1000 Einwohnern der Schweiz müssen im Laufe eines Jahres in stationäre psychiatrische Behandlung. Das sind rund 50.000 Menschen. Eine Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums zeigt aufgrund der Patientenstatistik, dass die Zahl recht konstant bleibt. Depressionen, Manien und Alkoholsucht seien die häufigsten Störungen. Überdurchschnittlich betroffen sind Erwerbslose und Rentner. In städtisch geprägten Regionen ist die stationäre Behandlung häufiger als in ländlichen. Der Kanton Luzern gewährt nicht mehr allen Kindern und Jugendlichen die 50-prozentige Verbilligung der Krankenkassenprämie. Nach negativen Erfahrungen im laufenden Jahr setzt der Regierungsrat für 2008 eine Einkommensgrenze fest. Kinder, deren Eltern mehr als 100.000 Franken versteuern, erhalten die Verbilligung nicht mehr. Im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen verzichtete Luzern bisher auf eine solche Obergrenze. Laut Medienberichten haben deshalb auch Millionäre für ihren Nachwuchs Prämienverbilligungen beantragt und dann auch erhalten. Im laufenden Jahr wurde das Budget für Prämienverbilligungen im Kanton Luzern um rund 8 Millionen Franken überschritten. Die Schweizer Gardisten im Vatikan müssen Militärpflichtersatz bezahlen und die ausfallenden Wiederholungskurse nach der Rückkehr nachholen. Der Bundesrat sieht keine rechtliche Möglichkeit, dies zu ändern, wie er auf eine Anfrage aus dem Parlament sagt. Militärrechtlich sei der Gardist auf Auslandurlaub und erfülle im Vatikan keine militärische, sondern eine polizeiliche Aufgabe. Unbekannte Entführer sind letzte Woche in der Region Aarau in die Wohnung eines Fans des Zürcher Fußballclubs GC eingedrungen. Dort nötigten sie den Fan mitzukommen. Die Aargauer Kantonspolizei bestätigt einen Bericht des Tagesanzeigers. Als die Entführer merkten, dass ihnen die Polizei auf der Spur war, ließen sie den GC-Anhänger beim Bahnhof Aarau frei. Täter und Motive seien noch nicht bekannt, so die Polizei. Bei der Entführung handelt es sich laut der Zeitung aber um den vorläufigen Höhepunkt einer Fehde zwischen FC Zürich und GC-Fans. Ein Kreuzfahrtschiff mit 154 Passagieren ist in der Antarktis mit einem Eisblock zusammengestoßen und in Seenot geraten. Das Schiff habe ein Leck und sei am Sinken, melden mehrere Nachrichtenagenturen. Die Passagiere befinden sich inzwischen in den Rettungsbooten. Küstenwachschiffe aus Argentinien und weiteren Staaten trafen an der Unglücksstelle ein, nahe der südlichen Shetland-Inseln.
Im Libanon läuft die Amtszeit des Staatspräsidenten ab. Niemand rechnet damit, dass die zerstrittenen Politiker seine Nachfolge lösen können. Große Probleme in einem kleinen Land. Und weiter: In der Schweiz brauchen Mieter und Hauseigentümer fürs Wohnen einen Fünftel des Budgets. Im kommenden Jahr wird's mehr sein. In Bellinzona wird den Angeklagten in der Suva-Affäre der Prozess gemacht. Die Gerichtsverhandlung geht heute zu Ende. Im kroatischen Wahlkampf versprechen die Parteien die glänzende EU-Zukunft. Vom steinigen Weg dorthin wird nichts gesagt. An der dänischen Küste sollen die Meereswellen Strom erzeugen, und sie tun's in einer ersten Modellanlage. In Basel wird ein praktisches Problem zur Glaubensfrage, zum Euro-08-Becherkrieg. Und die Wall Street in New York ist eine Küche, in der ein schöner Teil der Weltwirtschaftssuppe gekocht wird. Derzeit eine Suppe, die keinem schmeckt. Jens Korte beobachtet täglich und aus der Nähe, wo Börse und Weltwirtschaft hinsteuern. Der Wall Street-Berichterstatter ist Gast im Tagesgespräch. Jetzt weiter mit Börsewetter und Verkehr. Im Libanon läuft heute die Amtszeit des Staatspräsidenten Emil Laoud definitiv ab. Im Prinzip müsste das Parlament heute einen Nachfolger wählen, was aber bisher in sämtlichen Anläufen gescheitert ist. Pro-westliche Mehrheit und Hisbollah-dominierte Opposition haben sich auf keinen Kompromisskandidaten einigen können. Tatsächlich kommt das Parlament oder ein Teil davon in diesen Stunden zusammen. Irene Meyer in Beirut, was ist der aktuelle Stand der Dinge?
In diesem Moment ist bekannt geworden, dass die Sitzung des Parlaments auf den 30. November verschoben wird. Also die Abgeordneten waren bereits im Parlament eingetroffen. Das Regierungslager wollte heute einen Präsidenten wählen und es drohte, dies sogar mit einer einfachen Mehrheit zu tun, also ohne Opposition. Aber ein solcher Schritt würde direkt zu Chaos und Unruhen führen und darum aus Angst, dass man das Land jetzt schützen muss, aus Angst wurde wohl diese Sitzung nun verschoben.
Und was passiert jetzt bis zu diesem Datum?
Das ist völlig offen. Wenn bis Mitternacht kein Ausweg gefunden wird, wartet die ganze Nation auf das, was der abtretende Präsident Emil Lahoud tut. Laut Verfassung müsste er in dieser Situation seine Macht dem Ministerpräsidenten Fouad Sanjoura übergeben. Das will er nicht, weil er die Regierung Sanjoura nicht anerkennt, seit sie ohne Hisbollah und schiitische Minister regiert. Lahoud droht nun, seine Macht dem Militär zu übergeben, also Armeechef Sleiman, damit die Armee die Lage kontrolliere und Chaos und Gewalt verhindere.
Beim Stichwort, das Militär übernimmt die Macht, zuckt man gewöhnlich zusammen. Aber im Libanon wäre es offenbar fast zu begrüßen. Warum?
So weit würde ich nicht gehen. Diese Drohung weckt sehr unterschiedliche Reaktionen und auch Ängste. Das Regierungslager würde das wohl als Putsch verstehen, die Opposition dagegen als letztes Mittel, um das Land zu schützen. Was allerdings für die libanesische Armee in einer solchen Situation spricht, ist ihre Neutralität, ihre Distanz zu beiden Lagern, ist der Armeechef Michel Sleiman, der als integre Persönlichkeit gilt, und ist die Tatsache, dass die Armee die einzige staatliche Institution ist, hinter der die Bürger quer durch alle Lager stehen.
Irene Meyer, Sie leben in Beirut. Wie wirkt sich die schwierige politische Situation im Alltag der Menschen aus? Wie stark sind die Leute politisiert?
Sehr stark. Das ganze Leben und der Alltag drehen sich um die politische Lage, weil sie beides beeinträchtigt und bestimmt. Heute sind die Stadt und ihre Einwohner einmal mehr wie gelähmt. Sie sind sich bewusst, dass ihr Land heute an einer Kreuzung steht, von der es in eine ganz verhängnisvolle Richtung gehen kann. Und viele haben Angst davor. Der Konflikt spaltet die Bevölkerung und er treibt immer mehr Libanesen in die Emigration, in die äußere und in die innere.
Eine ganze Reihe von Ausländern haben ja im Libanon ermahnt, beraten, vermittelt. Eigentlich sehr ungewöhnlich, wie sich Ausländer in innere Angelegenheiten eingemischt haben. Wie wird dies empfunden? Sind das Freunde, die kitten wollen, oder Interessenvertreter, die zerren?
Beides je nach Standpunkt. Es zeigt sich auch in dieser Situation, dass der Libanon nicht nur Schauplatz eines internen Konflikts ist. Hier spiegelt sich der regionale Nahostkonflikt, genauso wie der Konflikt, den die USA mit dem Iran austragen. Das proamerikanische Regierungslager hier in Beirut hat Angst, dass der Libanon durch die Opposition, also durch die Hisbollah vor allem, in die Hände Syriens und des Iran fällt. Und umgekehrt glaubt die prosyrische Opposition, die Regierung Sanjura steuere das Land total in den amerikanischen Einflussbereich. Das heißt mit anderen Worten, selbst wenn ein neuer Präsident gefunden wird, bedeutet das nicht Ruhe für den Libanon.
Informationen von Irene Meyer. Rund einen Fünftel ihres Budgets geben Hauseigentümer und Mieter fürs Wohnen aus. Heute noch, muss man sagen. Denn im nächsten Jahr dürfte sich dieser Anteil vergrößern. Nicht nur die höheren Hypothekarzinsen werden zu spüren sein, auch die steigenden Nebenkosten werden auf die Wohnkosten durchschlagen. Vera Litmanovic.
Die Zürcher Kantonalbank hat gestern Abend eine Erhöhung des Zinses um 0,25% auf 3,5% angekündigt. Der Hypothekarentscheid der größten Kantonalbank hat Signalwirkung. Innerhalb kurzer Zeit werden die übrigen Kantonalbanken ihre Zinssätze anpassen. Verteuert sich für die Hausbesitzer der Hypothekarkredit, werden die Kosten an die Mieter weitergegeben. Eine Erhöhung des variablen Hypothekarzinssatzes um 0,25% bedeutet eine Erhöhung der Mieten um rund 3%. Ganz konkret bedeuten steigende Hypozinsen, dass die Schweizerinnen und Schweizer woanders sparen müssen, weil sie einen größeren Teil ihres Budgets fürs Wohnen ausgeben werden. Nächstes Jahr dürfte dieser ökonomische Effekt besonders ausgeprägt sein. Dann werden nicht nur die Miet-, sondern auch die Nebenkosten aufs Portemonnaie drücken. Der hohe Ölpreis verteuert das Heizen, die entsprechenden Kosten werden auf die Mieterinnen und Mieter überwälzt, sagt Ansgar Gmür, Direktor vom Hauseigentümerverband Schweiz.
Wenn also die Akontozahlungen zu klein sind für die Energiekosten, werden auch dort die Mieter mit happigen Nachrechnungen zu rechnen haben.
Eine Zinserhöhung um 0,25%, das mag auf den ersten Blick gering erscheinen. Bedeutet aber eine beträchtliche Abschöpfung der Kaufkraft. Oder zumindest eine Umverteilung von jenen, die Geld auf der Bank haben, zu jenen, die Geld von der Bank wollen.
Was sind dann eben mehrere Milliarden, oder? Das erstaunt immer. Man sagt, ja, 0,25, das ist ja für den Einzelnen nicht so viel. Kann natürlich trotzdem viel sein. Und das ist nicht gut und man hört jetzt, die Inflation ist eh am Steigen. Alles zusammen ist nicht so gut, wenn man auch sieht, dass die Wirtschaft so gut wie in diesem Jahr nicht mehr laufen soll.
Befürchtet Ansgar Gmür vom Hauseigentümerverband Schweiz. Auch der Mieterverband geht von einem, Zitat, enormen Teuerungsschub aus. Und dies in einem Moment, da den Mietern bereits höhere Rechnungen ins Haus flattern. Ausgelöst durch eine Hypozinserhöhung im letzten Frühjahr. Die Anpassung dauert jeweils rund ein halbes Jahr. Wie stark sich die höheren Miet- und Nebenkosten in Prozentpunkten auf die Teuerung auswirken werden, ist noch offen. Sicher ist, sie werden die Teuerung anheizen. Zwar soll der Mietpreis vom Hypothekarzins entkoppelt werden, darauf haben sich die verschiedenen Verbände vergangene Woche geeinigt, bis es aber soweit ist, dauert es noch rund 3 Jahre. So lange müssen sich die Mieterinnen und Mieter mit ständig steigenden Mieten abfinden.
Im Sommer 2005 geriet die Affäre plötzlich in die Schlagzeilen. Der Immobilienchef der SUVA, der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt, soll einem Immobilienmakler mehrere Liegenschaften unter deren Wert verkauft und dafür Schmiergelder kassiert haben. Seit Montag stehen die beiden jetzt in Bellinzona vor Bundesstrafgericht. Die Anklage spricht von einer Deliktsumme von 26 Millionen Franken. Heute geht die Gerichtsverhandlung zu Ende. Alexander Grass in Bellinzona, hat der Prozess jetzt Licht in die SUVA-Affäre gebracht?
Ja, es gab tatsächlich viele neue Details zu dieser SUVA-Affäre und zu den zwei Hauptangeklagten, die ja im Zentrum des Interesses stehen. Der erste, ich erinnere daran, das ist ein Immobilienhändler aus Roncosopra Ascona. Der zweite, der war Bereichsleiter Immobilien bei der SUVA damals im Jahr 2005. Die Anklage hat jetzt aufgezeigt, wie die beiden zuerst 8 SUVA-Liegenschaften schlecht geredet haben sollen mit Falschgutachten und dann haben sie die zu einem Preis aufgekauft, weit unter Marktwert. Schamlos sei das gewesen, sagte der Staatsanwalt des Bundes, total, immer gemäß Bundesanwaltschaft, also 26 Millionen Franken Deliktsumme zum Schaden der SUVA. Das ist aber ein eher theoretischer Schaden, weil die SUVA die Liegenschaftengeschäfte zurückabwickeln konnte.
Die Verteidiger verlangen Freisprüche für beide Angeklagten. Mit welcher Begründung?
Ja, vor Gericht haben sich die Angeklagten gegenseitig belastet und so wurde in der Folge die Basis der unbestrittenen Fakten in dem Fall immer schmaler. Gehen wir zum ersten Hauptangeklagten, den Liegenschaftenhändler aus Roncosopra Ascona. Der ging zum Gegenangriff über. Er beschuldigte die Behörden und andere Angeklagte. Er selber, hat er gesagt, habe bei der SUVA völlig normal Liegenschaften gekauft. Er sei ahnungslos gewesen und er werde jetzt fertig gemacht. Der zweite Hauptangeklagte, der SUVA-Mann also, der hat dagegen eher die juristisch feine Klinge geführt. Betrug liege nicht vor, weil der Verkaufspreis dieser Liegenschaften gemäß den Gutachten der Verteidigung im marktgerechten Toleranzbereich gelegen habe. Es habe zudem SUVA intern so erhebliche, so gravierende Schwachstellen gegeben, dass von einer strafrechtlichen Schuld dieses Angeklagten gar nicht gesprochen werden könne. Der SUVA-Mann hat dann auch noch privat für diese Liegenschaftendeals 1 Million Franken bezogen, 1 Million, die für die Bundesanwaltschaft Schmiergeld ist. Eine Verurteilung wegen Bestechung sei aber unmöglich, sagt die Verteidigung, weil der Angeklagte gar kein Bundesbeamter gewesen sei. Der Angeklagte hätte lediglich seine Vorgesetzten informieren müssen über diese sogenannten Provisionen.
Der Staatsanwalt aber des Bundes verlangt harte Strafen. Was müssen die beiden gewärtigen?
Ja, der Antrag lautet 4 Jahre Gefängnis plus Geldstrafen. Die Verteidigung ist da fulminant dagegen aufgetreten, geht auf Konfrontationskurs, will einen vollen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft des Bundes hat sich eher darauf beschränkt, die Anklageschrift zusammenzufassen. Es liegt jetzt am Gericht zu entscheiden, welche Gutachten die richtigen sind, was als bewiesen gelten kann, was nicht und vor allem was im Zweifel für den Angeklagten am Ende geurteilt werden muss. Für die Bundesanwaltschaft geht es um den ersten ganz großen Wirtschaftsfall, den sie am Bundesstrafgericht in Bellinzona vertritt. Nach all der Kritik an der Bundesanwaltschaft in der letzten Zeit wird also dieses Urteil mit Spannung verfolgt. Erfolgen soll das Urteil im Januar.
Das war Alexander Grass in Bellinzona. Zuversichtlich blickt Kroatien in Richtung EU. Am kommenden Sonntag wird ein neues Parlament gewählt, das das Land in die EU führen und den Beitritt besiegeln soll. Das versprechen sowohl die regierende konservative Demokratische Union als auch deren Herausfordererin, die Sozialdemokratische Partei. Aber niemand sagt, dass die kommenden 4 Jahre für Kroatien bedeutend härter sein werden als die letzten 4. Walter Müller.
Der konservative Ministerpräsident Ivo Sanader ist stolz auf die Leistungen seiner Regierung. Nach langer Suche ist Volksheld General Ante Gotovina vor 2 Jahren im Haager Gefängnis gelandet und wartet dort auf seinen Kriegsverbrecherprozess. Die Verhaftung hatte der damals als Nationalist apostrophierte Sanader eingefädelt. Und die EU-Kommission erteilte Kroatien kürzlich im Fortschrittsbericht die Note gut. Darauf verweist Sanader gerne und immer wieder. Aber, sagte 53-jährige Sanader dramatisch, die kommenden Wahlen seien Schicksalswahlen. Die Bürger Kroatiens würden über das Schicksal des Landes in den kommenden 4 Jahren entscheiden, unterstreicht er und schaut mit festem Blick in die Journalistenrunde. Sanader sei wohl ein gewiefter Politiker und guter Verkäufer. Er könne jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kroatien in den EU-Beitrittsverhandlungen arg in Rückstand geraten sei. Von 33 Kapiteln seien wohl 12 geöffnet, aber nur 2 abgeschlossen worden, sagt der Zagreber Politologe Davor Genero.
Croatia has to make very important economic and social reforms with the tremendous social costs.
Kroatien stehe vor wichtigen Reformen mit hohen sozialen Kosten und harten Folgen, warnt Genero. Vor allem in der verlustmachenden Stahlindustrie, Landwirtschaft und bei den Schiffswerften. Von 5 ehemals berühmten Werften erwirtschaftet gerade nur eine Gewinn. Kroatien pumpt jährlich Millionen in die Schiffsindustrie, die hoffnungslos an Überkapazität leidet. Werften müssten deshalb geschlossen und Arbeiter entlassen werden. Darüber wird im Wahlkampf aber nicht gesprochen, denn die Sozialdemokraten wollen nach 4 Jahren in der Opposition wieder an die Macht kommen und ebenso schnell der EU beitreten wie Sanaders HDZ. Allerdings mit weniger neoliberalen Rezepten und der EU gegenüber weniger willfährig als die Konservativen, versprechen die Sozialdemokraten. Politologe Davor Genero meint allerdings, wie die regierende HDZ, hätte auch die STP zu wenig gutes Personal, um die Kriterien der EU und harte Reformen umzusetzen.
They are sure that they have a brilliant personal potential.
Das Potenzial der Sozialdemokraten sei zwar nicht so schwach wie dasjenige der HDZ, aber bei weitem nicht so brillant, wie sie meinten, betont Genero.
It is not so tremendously better as they
Wohl sagen Meinungsumfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen konservativer HDZ und urbaner STP voraus. Der STP fehlt aber die Leitfigur. Parteichef Ivica Račan ist im April an Krebs gestorben. Der neue Parteivorsitzende ist der politisch unerfahrene 41-jährige Jurist Zoran Milanović, äußerst beliebt bei den jungen Kroatinnen und Kroaten. Aber nicht er, sondern der spröde Ökonom Ljubo Jurčić ist Kandidat der Sozialdemokraten für das Amt des Ministerpräsidenten. Diese Aufgabenteilung scheint taktisch unklug und könnte der STP den Sieg kosten. Der jetzige Ministerpräsident Ivo Sanader würde dann weitere 4 Jahre Schicksal spielen.
Verkehrsinfo DRS von 12.53 Uhr in der Region Bern auf dem Felsenau-Viadukt Richtung Zürich. Zwischen Bern-Forsthaus und der Verzweigung Wankdorf Stau nach einem Unfall. Bei der Windenergie ist Dänemark Weltmeister. Bereits heute deckt das kleine Königreich zwischen Nord- und Ostsee 20% seines Strombedarfs mit Windenergie. Jetzt haben die Dänen mit einer zweiten alternativen Energieform Großes vor. Sie wollen Elektrizität aus den Wellen gewinnen, die an Dänemarks Küsten branden. Zwar steckt die Technologie in den Kinderschuhen, wie die Windenergie auch vor 30 Jahren, doch vor kurzem sind 2 große Investoren eingestiegen. Massimo Agostinis hat sich die erste Versuchsanlage eines solchen Wellenkraftwerks erklären lassen.
Die See ist an diesem Tag zu rau, um die Versuchsanlage der dänischen Firma Wavestar Energy vor Ort zu besichtigen. Mehrere Meter hohe Wellen donnern gegen den Strand, sodass Per Riesenstienstrup, der Direktor des kleinen Ingenieurunternehmens, zu sich ins warme Büro lädt. Die Wände sind voll behängt mit Aufnahmen der ersten Versuchsanlage Dänemarks, welche die Kraft der Wellen in Elektrizität umwandelt und 5 Haushaltungen mit Strom versorgen könnte. Per Riesenstienstrup:
The system works a little bit like a car engine.
Das System funktioniere ähnlich wie ein Automotor. Von oben betrachtet sehe das Gerät wie ein riesiger Hundertfüßler aus. Er ist in Richtung der heranrauschenden Wellen ins Meer hinausgebaut und an den Enden seiner langen Beine sind Luftkissen angebracht, die auf den Wellen reiten. Weil die Wellen zuerst das vorderste Beinpaar anheben, dann das zweite und so weiter, wird ein Generator regelmäßig angetrieben und produziert so Strom. Genial einfach sieht das System aus, doch Per Riesenstienstrup winkt ab.
When you put a system like this in the sea, it has to be very, very well designed. Because if something breaks, it can be total loss during a storm, for example.
Die große Herausforderung sei, das System so stabil zu bauen, dass es auch den schwersten Sturm ohne Schaden übersteht, denn sonst drohe ein Totalschaden. Um dies zu verhindern, misst ein Computer andauernd die Stärke der Wellen. Sind sie zu gewaltig, wird der riesige Hundertfüßler automatisch so hoch angehoben, dass die Wellen unten durchrauschen und die zerbrechlichen Beine mit ihren Luftkissen nicht zerstören können. Für Pearisons Dienstrupp ist klar, dass die Stromerzeugung mit Wellen Zukunft hat.
They can be organized in farms out in the sea.
Mehrere dieser eisernen Hundertfüßler könnten in Farmen draußen auf dem Meer hingebaut werden. Nach Berechnungen seines Ingenieurbüros sei es durchaus möglich, in 8 bis 10 Jahren so große Anlagen zu erstellen, dass Dänemark 10% seines Strombedarfs mit Wellenenergie decke. Dass Pearisons Dienstrup kein Träumer ist, zeigt die Liste der Investoren. Neben der Familie Danfoss, deren Firma für Heizkörperregulatoren weltweit führend ist, hat auch Dong Energy, einer der großen skandinavischen Stromkonzerne, den Einstieg in die Firma Wavestar Energy gewagt. Vielleicht, sagt Pearisons Dienstrupp lachend, werde der schwedisch-schweizerische ABB-Konzern eines Tages seine Hundertfüßler produzieren.
An der Euro 08 wird bekanntlich nicht nur Fußball gespielt, sie ist auch als großes Volksfest geplant. Tausende von Fans wollen verpflegt werden, ihren Durst stillen. Damit die Schweiz nicht in einem Abfallberg versinkt, stellt sich deshalb die Frage, wie schenkt man Millionen Getränke möglichst umweltfreundlich aus? Genau darüber tobt seit Monaten ein erbitterter Streit zwischen den Stadionbetreibern, dem Bund und den Kantonen. Im Schweizer Hauptaustragungsort Basel ist aus diesem Streit fast schon ein Glaubenskrieg geworden. Eine kleine Analyse von Beat Giger.
Wie bechert sich's eigentlich ökologisch korrekt? Mit dem Mehrwegbecher oder neu mit kompostierbarem Einweggeschirr? Das liefert in Basel Stoff für wilde Debatten. Dass die Euro 08 nachhaltig und umweltschonend sein soll, darüber sind sich alle einig. Aber nicht etwa die befürchtete Verkehrslawine oder die erwartete Lärmbelastung erhitzen in der Stadt am Rhein die Gemüter. Nein, zu reden gibt vielmehr, welcher Geschirrtyp im Stadion und in den Fanzonen eingesetzt werden soll. Die öffentliche Hand, also Bund und Kantone, setzen bei Großanlässen konsequent auf den Mehrwegbecher. Dadurch entstehe weniger Abfall und nebenbei könne man die Fans dank Pfand auch noch dazu erziehen, ihren Becher nicht einfach wegzuschmeißen. Ausgerechnet im St. Jakobspark, Schauplatz des Eröffnungsspiels, schwört man jedoch seit einiger Zeit nicht etwa auf den Mehrwegbecher, sondern auf sogenanntes Öko-Einweggeschirr. Dieses sieht zwar aus wie konventionelles Wegwerfgeschirr aus Plastik, ist aber aus Pflanzen hergestellt und lässt sich deshalb kompostieren. Tönt raffiniert, doch bei der Frage, ob dieser Biobecher tatsächlich die bessere Ökobilanz aufweist als der Mehrwegbecher, scheiden sich die Geister. Die Gegner kritisieren, dieses Biogeschirr herzustellen sei sehr aufwendig, ein kompostierbarer Becher schneide deshalb unter dem Strich nicht besser ab als herkömmliche PET-Becher. Unterdessen hat sich aus diesem Streit eine veritable Schlammschlacht entwickelt. Anwälte werfen sich gegenseitig vor, falsche Zahlen zu verwenden. Ein Gutachten jagt das nächste. Was gleich bleibt, es steht Aussage gegen Aussage. Dieses Hickhack mag zwar absurd erscheinen, allerdings steht für die involvierten Parteien auch einiges auf dem Spiel. Mit Abfall lässt sich nämlich viel Geld verdienen. Die UEFA als Hauptorganisatorin hat sich bis heute geschickt aus diesem Streit rausgehalten und sich noch nicht definitiv entschieden, welchen Bechertyp sie in den 8 Stadien einsetzen möchte. Der Mehrwegbecher dürfte beim Europäischen Fußballverband jedoch nicht allzu viele Anhänger haben, schlicht und einfach deshalb, weil man ihn nach dem kurzen 3-wöchigen Turnier sowieso wieder einstampfen müsste. Bleibt's dabei, ziehen die UEFA-Verantwortlichen jedoch so gut wie sicher den Zorn der Behörden auf sich und der große Becherstreit geht in die nächste Runde.
Beat Giger aus Basel.